Ja, Michael rowed the boat ashore. Das heißt, Michael hat das Boot zum Ufer gerudert. Ja, was bedeutet das? Nun, er ist über einen bestimmten Fluss gerudert, nämlich über den Jordan hinüber. Und das ist der sprichwörtliche Jordan, nicht der wirkliche in Israel, sondern der, über den wir unter Umständen, nein, nicht unter Umständen, auf alle Fälle, irgendwann mal alle gehen. Und Michael, damit ist nicht Michael Jackson gemeint, sondern damit ist der Erzengel Michael gemeint, dessen Aufgabe es sozusagen ist, die Seelen der Verstorbenen von dem Ufer des Diesseits hinüberzurudern zum Ufer des Jenseits. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn die Seelen wissen ja nichts über das, was danach kommt, was auf der anderen Seite des Ufers ist. Und jetzt kommt ein Wort, was ich euch unbedingt erzählen muss, weil ich das so toll fand. Der Erzengel Michael erfüllt in dieser Situation die Funktion eines Psychopomps. Ein Psychopomp ist eine mythische Figur, die die Verstorbenen von der einen Seite, nämlich der lebenden Seite, hinübergeleiten zu der Seite des Todes. Und das ist nicht nur der Erzengel Michael, sondern in ganz vielen Religionen und in ganz vielen Erzählungen gibt es diese Figur, die halt diese Aufgabe hat. Weil in allen Kulturen es ganz klar ist, wir kennen uns mit dem Diesseits aus, aber wir wissen nicht, was das Jenseits ist. Und um in dieses Jenseits richtig hineinzugelangen, um sich in der unbekannten Welt des Jenseits nicht zu verlaufen, brauchen wir also den Psychopomp, den Seelenführer, der die Seele hinüberführt. Am Ende des Glaubensbekenntnisses steht ein relativ kurzer und knapper Satz. Ich glaube an Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das Glaubensbekenntnis endet also mit einem Ausblick auf das, was nach dem Leben in dieser Welt kommt. Es gibt also etwas nach diesem Leben, ein anderes Leben, ein Leben nach dem Leben. Wie soll man sich das vorstellen? Wie kommt man dahin? Wie kann man mit dem Tod umgehen, wenn es so etwas gibt nach dem Leben? In unserer westlichen Kultur hier in Deutschland ist es so, dass Tod eigentlich eine Sache ist, die wir zum Großteil aus unserer Lebensgegenwart verdrängt haben. Das liegt zum Teil daran, dass wir gemessen an anderen Zeiten und anderen Gegenden in dieser Welt relativ sicher hier leben. Das liegt daran, dass wir große medizinische Möglichkeiten haben, die allerdings nur von Spezialisten gemacht werden können. Und deswegen sind die Menschen, die todkrank sind, nicht bei uns, unter uns, sondern sind in speziellen Häusern. Und dort begegnen wir ihnen auch nicht dauernd, sondern hin und wieder. Sie gehören nicht zu unserem Alltag. Aber die Wunder der Medizin haben auch irgendwann ihre Grenzen. Sie können nicht den Tod eliminieren, sondern nur aufhalten. Und irgendwann kommt auch der Moment, wo Angehörige, die betroffene Person selber und auch die Ärzte erkennen, dass eigentlich nichts mehr zu tun ist und dass der Tod nicht mehr aufzuhalten ist. Cecil, du arbeitest in Lörrach, was schon ein ganzes Stückchen weit weg ist von hier, als Arzt. Und du arbeitest auch in einem Bereich, wo es sehr wohl auch Tod gibt und Tod auch absehbar sein kann. Wie erlebst du das, wenn Menschen in die Situation kommen, wahrnehmen zu müssen, jetzt sind die Möglichkeiten der Medizin ausgeschöpft, jetzt geht es eigentlich nur noch um eine Option, nämlich wie werde ich sterben? Wie erlebst du das?
Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, ich bin Kinderarzt in Lörrach und wenn Kinder sterben, dann ist es natürlich ein Schock für alle Beteiligten, vor allem natürlich für die Eltern. Ich denke, uns ist allen klar, dass wir sterben werden. Idealerweise im hohen Alter mit schlohweißen Haaren umringt von den Lieben. Aber so passiert es halt nicht immer. Und gerade bei Kindern führt es häufig zu einer Krise, weil diese scheinbar normative Regel außer Kraft gesetzt wird, wonach Eltern doch eigentlich vor den Kindern zu sterben haben. Egal, ob es nun Christen sind oder andere Religionszugehörige oder Atheisten, alle betrifft es gleich. Ich will vielleicht erzählen von einer Betreuung von Eltern vor einigen Jahren, das war noch in Freiburg gewesen. Es war ein christliches Paar, was mehrere Jahre für ein Kind gebetet hatte. Ihr Gebet wurde schließlich erhört. Aber als das Kind dann 7 Monate alt war, war es klar, dass es sterben würde an einem sehr seltenen Hirntumor. Er lag zur Behandlung auf der onkologischen Station und ich war der zuständige Arzt. Die Eltern hatten mitbekommen, dass ich Christ bin und haben mich dann ganz direkt gefragt, ob ich an Wunder glaube. Ob ich daran glaube, dass Gott Wunder tun kann und dieses Kind, ihr einziges Kind heilen kann. Es war eine für mich persönlich unangenehme Frage, weil ich ja einmal Arzt war und auf der anderen Seite natürlich auch als Christ mit diesen Menschen zu tun hatte. Ich versuchte die Frage so zu beantworten, dass ich prinzipiell schon an Wunder glaube, aber dass ich es schwierig und vielleicht sogar ein Stück weit medizinisch unlauter finde, sie darin zu bestärken, dass der Kleine gesunden wird, da alles dagegen sprach, der klinische Verlauf, das, was wir an Fakten hatten zu dem Tumor, die Bildgebung. Und diese Doppelrolle als Seelsorger und Arzt habe ich da nicht ausfüllen können. Ich habe die Eltern eigentlich als sehr gefasst erlebt. Die Gemeinde hat sie auch sehr unterstützt. Irgendwann war es klar, dass die therapeutischen Möglichkeiten erschöpft waren und das Kind wurde nach Hause entlassen. Dort habe ich als Arzt zusammen mit einer spezialisierten onkologischen Kinderkrankenschwester das Kind weiter betreut als Palliativteam. Also sprich, es geht nicht mehr um Heilung, sondern es geht darum, Schmerzen zu lindern. Es ist relativ bald auch gestorben. Ich habe eine Zeit lang die Eltern noch gesehen. Sie haben sehr gelitten und auch ihre Beziehung hat sehr darunter gelitten. Ich habe für sie gebetet, dass sie eine neue Chance bekommen, dass sie ein zweites Kind bekommen. Meines Wissens hat sich das nicht erfüllt. Das heißt, das ist besonders bitter, weil mit dem einzigen Kind, was sie verloren haben, sie auch eine Vorstellung von sich als Familie mit Kind auch begraben mussten. Mein Eindruck ist, dass bei einer solchen Sterbebegleitung ich als Arzt in meiner ganzen Person gefordert bin. Es geht nicht nur um reine medizinische Kompetenz, zumal die Zahl der Möglichkeiten, irgendwann gegenzusteuern, also sozusagen wieder in die Genesung reinzukommen, sich rapide reduziert, wenn es auf den Tod zugeht. Es geht dann vorrangig um Begleitung, Trost und Vertrauensbildung. Ich glaube, ganz wesentlich ist Vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage, auf der dieses gegenseitige sich wahrnehmen, bestärken, funktionieren kann. Es ist vielleicht nur mein ganz subjektiver Eindruck, aber ich finde, dass Eltern unterschiedlich damit umgehen. Väter versuchen allgemein, möglichst viele Daten in Erfahrung zu bringen, versuchen zu verstehen, auch medizinisch zu verstehen, was gerade abgeht. Mütter sind dagegen anders. Sie nehmen das eher nochmal an, dass sozusagen es aufs Ende zugeht. Sie erfassen eher die emotionale Dimension des Ganzen und durchleben diese auch. Die Endgültigkeit einer schlechten Prognose lässt sie nicht nachfragen, was kann man noch tun, sondern eher in die Akzeptanz gehen. Okay, so ist es. Und was kann ich jetzt pragmatisch für mein Kind noch tun in dieser Situation? Manchmal werden auch Sinnfragen gestellt. Diese Sinnfragen kann ich in der Regel nicht beantworten. Manchmal gibt es einen Bezug über den Glauben. Da kann ich ihnen begegnen. Im besten Fall ergänzen sich die Eltern, machen einander Mut und geben diese Stärke an ihr Kind weiter. Manchmal zerbrechen aber auch Ehen darüber. Letztendlich ist es wichtig, dass man diesen Weg gemeinsam beschreitet und vielleicht wichtiger als der Tod selbst. Der Tod kommt dann irgendwann, er ist unausweichlich und mit all unseren Möglichkeiten, und ich glaube, Ralf hat es auch gesagt, wir leben in einer vergleichsweise medizinisch gut abgesicherten Welt. Wir können fast alles tun, was die moderne Medizin hergibt. Aber irgendwann kommt der Tod und er ist unaufhaltsam, er ist unabänderlich und Daran ändern auch die Möglichkeiten der modernen Medizin nichts.
Das Interessante ist, dass der christliche Glaube sehr oft mit dem Leben nach dem Tod und der Vertröstung auf das Jenseits identifiziert wird. Im Alten Testament gibt es allerdings viele Bibelstellen, die auch zeigen, dass das Erleben der Menschen auch damals war, dass der Tod einfach eine Sache ist, die geschieht und um die man nicht herum kann. Im Buch Prediger heißt es zum Beispiel, Menschen und Tiere haben das gleiche Schicksal. Die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide den gleichen vergänglichen Lebensgeist. Nichts hat der Mensch dem Tier voraus, denn alles ist vergeblich und vergänglich. Alles muss an den gleichen Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles entstanden und zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Wer weiß schon, ob der Lebensgeist des Menschen in die Höhe steigt und der Lebensgeist des Tieres in die Erde versinkt. Dem Menschen wohnt keine besondere Lebenskraft inne, die ihn unsterblich macht. Aber alles ist der gleiche Staub, von dem wir herkommen und zu dem wir wieder werden. In diesen Sätzen wird deutlich, dass die Idee, die wir oft haben, dass es so einen Lebensfunken in uns gibt, der dafür sorgt, dass wir weiterleben, dass dieser Lebensfunken vielleicht geglaubt werden kann, aber nicht erfahrbar ist. Wenn du nach 300 Jahren irgendwo hinkommst, wo viel gestorben worden ist, dann findest du einfach Erde, wie immer sie auch aussieht. Die Erde von Reichen, die Erde von Armen, die Erde von Menschen, die Erde von Tieren. Es ist letzten Endes alles Erde. Es gibt auch noch eine andere Vorstellung, denen wir heutzutage sehr oft begegnen und der ganz oft einfach so gesagt wird. So und so wird in unserem Herzen weiterleben. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal diesen Satz gesagt habt. Auch wenn er tot ist, so und so wird in unserem Herzen weiterleben. Und auch das ist eine Sache, die interessanterweise vom Alten Testament sehr kritisch her gesehen wird. Da heißt es in dem Buch Prediger, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Wir haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Das bedeutet letzten Endes, das Andenken, was wir haben, wenn wir sagen, diese oder jene Person lebt in unserem Herzen weiter, irgendwann werden auch wir sterben und spätestens dann ist es mit dem Andenken der Menschen vorbei. Und im Buch Jesaja heißt es, denn die Toten loben dich nicht, Gott, und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute. An diesem Satz wird ganz deutlich, dass erst einmal in der Bibel die Vorstellung ist, dass der Tod etwas Endgültiges ist, dem wir nicht entgehen können. Und es gibt nichts an uns Menschen, was uns in irgendeiner Art und Weise unsterblich machen würde, sondern der Tod ist Vergessen, Nicht-Existenz und endgültig.
Ja, Ralf, wie ist es denn in dieser Begegnung mit Menschen, die todkrank sind? Wie gehst du damit um? Und es gehört ja schließlich mit zu deinem Job.
Also es ist weniger, dass ich todkranken Menschen begegne, sondern als Pfarrer bin ich natürlich regelmäßig auf Beerdigungen. Und Friedhöfe sind ein normaler Arbeitsplatz für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin. Jetzt 9 Jahre Dreisam 3 ist ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, in diesen 9 Jahren so viel Beerdigungen gehabt, wie ich in meinen vorherigen Arbeitsstellen vielleicht in 2 Monaten hatte. Von daher ist es ein ganz anderes Gefühl. Normalerweise sind Friedhöfe eher Orte, wo man nicht so gerne hingeht, die auch ein bisschen fremd sind. Allerdings irgendwann, wenn man einen Bezug zu dem Friedhof hat und jemand gestorben ist, dann wird das auf einmal anders. Und immer wenn ich Beerdigungen auf Friedhöfen hatte und man geht dann von der Kapelle Richtung Grab und guckt so die Gräber, die auf der linken und der rechten Seite sind, habe ich mich manchmal gewundert, mit welcher Sorgfältigkeit Menschen diese Gräber pflegen. Weil im Grunde genommen ist da ja nichts mehr. Und ich habe das immer sehr skeptisch gesehen, diese Liebe gegenüber einem Ort, wo jemand liegt, der letzten Endes ja eigentlich nur Staub wird. Allerdings, nachdem unsere zweite Tochter gestorben ist, hat sich das ein bisschen verändert. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Es gibt von Herbert Grönemeyer ein Lied, was er auf einer CD hat, die sich mit dem Tod und Sterben auseinandersetzen im Kontext davon, dass seine Frau und sein Bruder relativ kurz hintereinander gestorben sind. Und da ist ein Satz, ich habe dich sicher in meinem Herzen. Das ist auch wieder diese Idee von, lebt ja in unserem Herzen weiter. Und ich habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, weil irgendwie die Erinnerungen an Verstorbene, die werden mit der Zeit auch weniger. Was auf der einen Seite ein guter Effekt ist, weil wenn wir sozusagen immer in dieser Situation des akuten Verlustes wären, könnten wir ja gar nicht weiterleben. Es ist ein lebenswichtiger Effekt, dass sozusagen die Erinnerungen verblassen, damit wir wieder sozusagen weiterleben können. Allerdings, dieses Ereignis von dem tödlichen Unfall von meiner Tochter Joanna, das war schon eine merkwürdige Sache. Und manchmal habe ich gedacht, ist mir das wirklich passiert? Ist uns das wirklich passiert? Weil das einfach nicht so hineinpasste in unser ganzes Leben. Und mittlerweile, wenn ich mal oben in der Nähe von Düsseldorf bin, gehe ich sehr gerne an dem Grab vorbei und ich gucke mir den Grabstein ein. Und für mich ist ganz wichtig, was da drauf steht. Da steht drauf Joanna Dawn Berger. Das ist mein Name. Und da wird mir klar, das ist nicht irgendeine Geschichte, irgendeine Erinnerung, die ich habe, ein Albtraum, sondern es ist tatsächlich mein Leben. Mein Leben, das das erlebt hat. Und da kommen wir, glaube ich, an einen sehr wichtigen Punkt. Warum wir so oft sagen, so und so wird in unserem Herzen weiterleben. Wir möchten, dass die Menschen, die wir von ganzem Herzen lieben, dass sie für immer bei uns bleiben. Wir möchten sie einfach nicht hergeben. Und dieser Satz, so und so wird immer in meinem Herzen weiterleben, bedeutet eigentlich weniger eine Aussage über die Ewigkeit des Lebens, als vielmehr ist es, glaube ich, eine Aussage, ich weigere mich, den Tod zu akzeptieren und will diese Person festhalten. Und deswegen sage ich, trotz des Todes, des Grabes, des Grabsteines, ich will, dass diese Person lebt. Deswegen sage ich, sie wird in meinem Herzen weiterleben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem der christliche Glaube anknüpft. Und trotz dieser sehr nüchternen Betrachtungsweise des Alten Testamentes, wo es heißt, dass mit dem Tod alles aus ist, trotzdem am Ende des Glaubensbekenntnisses stehen kann, ich glaube an die Auferstehung und ich glaube an das ewige Leben. Denn entscheidend ist nicht, dass wir einen Lebensfunken in uns haben, dass es irgendetwas Unsterbliches in uns gibt, sondern die Sehnsucht, die in uns drin ist, dass wir aus Liebe die Menschen, die uns kostbar sind, behalten wollen und wir nicht wollen, dass sie vergessen. Diese Liebe steckt ja auch in Gott drin, wenn es von Gott heißt, ich bin die Liebe.
Ja, ich will nochmal auf die Lesung eingehen, die wir vorhin gehört haben. Dort kommen die Sadduzäer, das ist eine, vielleicht wissen es nicht alle, eine Gruppe von Gelehrten, Rabbinern, kann man sagen, auf Jesus zu. Sie sind eigentlich, so wie die Pharisäer gleich zu sehen, Teil der Priesteraristokratie. Was sie allerdings unterscheidet, ist, dass sie nicht an die Auferstehung glauben. Und diese Sadduzäer stellen Jesu mit diesem Gleichnis von den 7 Brüdern und der Frau eine Falle. Sie wollen ihn eigentlich hineinlocken und als gute Rabbiner kennen sie die Tora natürlich gut und zitieren Mose. Jesus nimmt ihre rabbinische Argumentation auf und antwortet mit Verweis auf eine alttestamentliche Stelle in Mose, in der es heißt, dass Gott der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist. Zu diesem Zeitpunkt jedoch sind diese Stammväter Israel alle längst nicht mehr am Leben. Jesus schließt die Aussage dann mit, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Das heißt, wenn man dieses zwei zusammensieht, als stellt euch vor, ihr seid jetzt Sadduzäer, ja, dann gilt entweder das eine und das andere gilt nicht oder umgekehrt. Also es muss sein, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und deswegen kann er kein Gott sozusagen Abrahams, Isaaks und Jakobs sein. Aber das ist jetzt, ja, rabbinische Argumentation hin oder her, eine Logik, der wir uns vielleicht öffnen können, vielleicht aber auch verschließen, weil schließlich ist es so, dass wir ja, ich sag mal, den Tod als Grenze haben für unser Leben. Gott ist ein Gott der Lebenden. Ich denke, das ist eine Hoffnung, auf die wir bauen wollen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass unser Bild nicht verloren geht, dass unsere Identität als solches nicht einfach nur spurlos verschwindet. Wenn Gott der Gott der Lebenden ist, dann trägt die Beziehung zu ihm uns auch durch den Tod hindurch. Wie wir schon gehört haben, Gott ist die Liebe. Liebe ist Beziehung pur. Gott liebt uns, das heißt, diese Beziehung hält uns am Leben, auch durch den Tod hindurch. Grundlage dieser Beziehung ist Vertrauen. Ihr kennt vielleicht die Gute Nachricht Bibelübersetzung, wo Glauben auch als Vertrauen übersetzt wird. Das heißt, wir glauben oder wir vertrauen darauf, wir dürfen glauben oder wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns wie ein Vater, dessen Erinnerung an uns nicht verlöschen wird, wieder hineinruft in ein Leben mit ihm. Diese Auferstehung gilt nicht für einen ungewissen Zeitpunkt an einem Tag X, meinem Verständnis nach. Sie gilt jetzt schon. Warum? Im Johannesevangelium heißt es von Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Es ist eine dieser berühmten johannäischen Ich-Bin-Aussagen. Ihr kennt vielleicht, ich bin der Weinstock, ich bin das Licht der Welt, wie vorhin schon zitiert, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier heißt es ganz klipp und klar, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. In Jesus kommt das zusammen, was wir immer so unbegreiflich finden. In ihm kommt Auferstehung und Leben zusammen. Ohne sein Leben, ohne sein Menschsein sozusagen und ohne seinen Tod, was zum Menschsein dazugehört, hätte es keine Auferstehung geben können. Ohne seine Auferstehung kann es aber auch kein Leben nach dem Tod geben. Durch Jesus' Leben, Sterben und seine Auferstehung dürfen wir die Gewissheit im Glauben haben, dass Gott es gut mit uns meint. Er hat hierin das Versprechen eingelöst, was in Mose schon steht: Gott ist der Gott der Lebenden. Es fängt also die Auferstehung schon mit Jesus an. Es ist alles schon geschehen. Wir brauchen nichts mehr hinzuzutun. Das könnten wir auch nicht. Das Bewusstsein für unsere Auferstehung, schon in diesem Leben, hilft uns, den Tod vielleicht nicht als ein unüberwindbares Hindernis zu sehen, sondern als eine Art Übergang in ein neues Leben mit und in der Nähe von Gott. Manche beschreiben den Tod auch als eine Art neue Geburt. Ich meine damit nicht Wiedergeburt, sondern eine neue Geburt in Gott. Erinnert euch, das Glaubensbekenntnis fängt an mit: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier fängt die Beziehung an, wie wir als Kinder Gottes diesen Vater haben. Ein Vater, der seine Kinder, wenn es in seiner Macht steht, und daran glauben wir, doch wieder zum Leben erwecken wird oder ins Leben holen wird. Wir sind sterblich, daran führt kein Leben vorbei. Aber Gott meint es gut mit uns und er beruft uns zu einem Leben in seiner Nähe. Gott ist kein Gott der Toten. Jesus ist das Versprechen, das Gott es ernst meint mit der Auferstehung. Ihm dürfen wir vertrauen.
Ich spreche ein Gebet. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht vergessen lassen willst, sondern uns zu dir rufst. Und du weißt, wir stehen alle in ganz unterschiedlichen Situationen. Für manche ist der Tod gar kein Thema. Andere sind ihm begegnet. Manche müssen sich damit auseinandersetzen. Manche leiden unter dem Verlust. Wir möchten dich bitten, dass diese Aussage des Glaubensbekenntnisses: Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, dass diese Aussage für uns in unserem Leben auf dieser Seite des Todes zu einer Hoffnung wird, die uns tragen kann in den schweren Stunden. Darum bitten wir dich. Amen.